Ich sage, die Arbeit muss nicht gut sein, wenn man will, dass die Leute länger bleiben, sondern die Arbeit muss attraktiv sein.
Diesmal geht es um alles. Arbeiten müssen, können, wollen und den Renteneintritt planen. Zu Gast ist Professor Hans-Martin Hasselhorn, der Arbeitswissenschaftler in Deutschland, der das Thema Arbeit beim Übergang in Rente hochhält. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, hallo Stefan. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und ich freue mich, dass ich die Ergebnisse unserer LIDA-Studie an die weitergeben kann, von denen wir die Ergebnisse auch haben, an die Erwerbstätigen in Deutschland.
Es ist wirklich toll, dass du jetzt da bist, in einer Zeit, in der du besonders gefragt bist, wegen der aktuellen Rentendebatte. Du hast da zwei sehr aktuelle Studien und schon angedeutet, da geht es darum, warum bleiben Menschen in Arbeit, warum scheiden sie früher als gewünscht oder vom Gesetzgeber vorgesehen aus dem Arbeitsleben aus und wie fühlen sich die, die gerade erst in Rente sind. Zum Einstieg, du bist Arbeitswissenschaftler, selbst als Arbeitsmediziner ausgebildet. Was steht eigentlich im Fokus, wenn Arbeitswissenschaft auf Arbeit schaut? Was seht ihr, was andere nicht ansehen?
Arbeitswissenschaft selbst ist ja ein Überbegriff, wenn man so will. Da kann also die Ergonomie, die Arbeitssicherheit kann da eine Rolle spielen. Da können also Fragen der Arbeitsgestaltung insbesondere, aber genauso natürlich psychologische, arbeitspsychologische Themen, soziologische Themen, sogar Rechtsfragen spielen hier eine Rolle. Und ich bin halt ein Mediziner und Arbeitswissenschaftler und deshalb gucke ich auf den Zusammenhang von Arbeit und Gesundheit und dann habe ich mich halt spezialisiert auf den Übergang vom Arbeitsleben in Ruhestand.
Und du und dein Team, ihr habt dafür die derzeit frischesten Daten auf dem Wissenschaftsmarkt.
Ja, nicht nur die frischesten, sondern ich glaube, in dieser Form sind die auch einmalig. Also wir können schon sagen, was die Babyboomer in Bezug auf die letzten Arbeitsjahre denken, wie sich ihr Leben darstellt, und zwar das Privatleben genauso wie die Arbeit. Und es spielt alles zusammen, wenn es darum geht, wann und wie ich in den Ruhestand gehe. Und wenn man diese Menschen dann regelmäßig befragt, und das tun wir seit 2011, dann sind sie irgendwann auch im Ruhestand. Und der Punkt ist jetzt gekommen bei der letzten Erhebung. Jetzt haben wir schon fast 1000 Leute, die im Ruhestand sind und können eben jetzt schon sagen, dass es den Menschen im Ruhestand den allermeisten sehr gut geht.
Das ist ja schon mal gleich zu Beginn eine sehr gute Nachricht. Gehen wir später noch genauer drauf ein. Jetzt zunächst zur Rentendebatte. Die wird ja ein Stück weit verkürzt, nach meinem Eindruck, auf die Frage, länger arbeiten, eigentlich sogar wie viel länger arbeiten. In deiner Forschung schaust du aber aus mehreren Perspektiven auf das Thema Rentenübergang, nämlich arbeiten müssen, arbeiten können, arbeiten wollen und dann den Ausstieg planen. So wollen wir es auch in diesem Gespräch machen. Mit welcher Themenfacette möchtest du anfangen?
Ja, schöne Frage. Also ich glaube, am liebsten anfangen würde ich mit dem Wollen. Dann können wir zum Können übergehen. Und dann, das ist nämlich ein großer Unterschied, dann kommen wir mal zum Planen und ganz am Ende zum Müssen, das eigentlich durchschimmert. Diese vier Fragen, die hängen irgendwo auch immer ein bisschen zusammen, aber vielleicht schaffen wir es ja hier, diese doch ein bisschen auseinanderzuhalten. Ich würde aber am Anfang gerne noch einen Punkt bringen, an den man gar nicht so sehr denkt, wenn man sich damit auseinandersetzt. Die Frage ist, warum ist das eigentlich so wichtig? Warum ist es nicht viel wichtiger, warum die Menschen tatsächlich rausgehen, wann sie tatsächlich rausgehen? Warum ist es so wichtig, dass wir uns über das, was wir Erwerbsperspektive nennen, nachdenken? Das heißt, darüber, was die Menschen so über ihre letzten Jahre im Beruf denken. Und der Grund ist ganz einfach, weil da noch Musik drin ist, weil man da noch was verändern kann. Das können wir auch mit unseren Ergebnissen zeigen. Also wenn die Arbeitsbedingungen sich verbessern, dann wollen die Leute länger arbeiten und sie sagen aber auch, und das ist noch viel wichtiger, dass sie länger arbeiten können. Das heißt also, wenn ein Betrieb Menschen halten möchte, länger im Beruf oder länger im Job, länger im Betrieb, dann kann er davon ausgehen, aufgrund unserer Ergebnisse, wenn die Arbeitsbedingungen signifikant verbessert werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Menschen tatsächlich länger bleiben.
Was genau heißt bessere Arbeitsbedingungen? Was habt ihr herausgefunden, was besonders geschätzt wird und zum längeren Verbleib führt?
Ja, ich sage, und da kommen wir dann bestimmt auch nochmal zu, die Arbeit muss nicht gut sein, wenn man will, dass die Leute länger bleiben, sondern die Arbeit muss attraktiv sein. Und das, was für mich attraktiv ist, muss für meinen Nachbarn nicht attraktiv sein. Also ich habe manche Mitarbeiter oder eine jedenfalls, die möchte unbedingt um 10 Uhr kommen, nicht vor 10 Uhr anfangen. Dafür arbeitet sie dann länger. Das macht die Arbeit mit attraktiv, also ein bisschen Selbstbestimmung über die Arbeitszeit. Das ist übrigens ein Hauptthema, gilt auch als einer der arbeitsorganisatorischen Erfolgsfaktoren, wenn man Menschen länger halten möchte, dass man ihnen einfach mehr Spielraum gibt. Es könnte für Menschen attraktiv sein, eine 4-Tage-Woche zu haben. Da wird viel zu wenig drüber nachgedacht, über dieses Modell, weil dann der Samstag wird dann zum Mittwoch. Am Mittwoch mache ich dann die Sachen, die ich sonst am Samstag machen würde, alle diese Erledigungen, und dann ist mein Wochenende frei. Das kann total attraktiv sein für die Leute, die im höheren Erwerbsalter sind und doch ein bisschen so eine Ermüdung bekommen. Das beobachten wir auch.
Höheres Erwerbsalter meint was konkret?
Kann man unterschiedlich betrachten. Ich finde, dass Betriebe jedenfalls die letzten 10 Jahre im Blick haben sollen. Also Beschäftigte ab 55 sollten sie im Blick haben, wenn es um die Frage Alter und Erwerbsteilhabe geht. Dann kann man, also Ziel müsste eigentlich sein für Betriebe, da jetzt wirklich ins Gespräch zu kommen mit den Beschäftigten und schon zu zeigen, wir haben Interesse an dir, wir haben Interesse an deiner Arbeit und wir würden deine Arbeit auch ändern. Können wir denn irgendwas ändern an deiner Arbeit? Und irgendwann kann das Gespräch dann auch mal darauf kommen, wie lange willst du eigentlich noch arbeiten, unter welchen Umständen würdest du denn länger arbeiten? Das soll jetzt gar nicht mit ab 55 kommen, aber wenn dieses Gespräch kommt über den Ausstieg, dann muss für die Leute schon völlig klar sein, dass man nicht nur redet, sondern dass sich Dinge auch schon getan haben. Ich wollte aber noch einen Punkt sagen, also ich habe ja gesagt, höheres Erwerbsalter kann auch was anderes bedeuten. Und dann gibt es eine ganz spannende Phase im höheren Erwerbsalter, in der wir nämlich die Wahl haben, zwischen weiterarbeiten oder aber rauszugehen. Diese Wahl, die eröffnet sich vielen von uns, aber nicht allen, dazu kommen wir noch, wir kommen ja noch zum Müssen, die eröffnet sich vielen von uns immer mehr. Ne? Mit 62 wenige, mit 63 sind es sehr viele, die schon die Wahl haben, mit 64 haben ganz viele die Wahl. Manche Gruppen haben nie die Wahl. Ne? Das macht den großen Unterschied. Und das ist eine spannende Phase für jeden, auch für die Menschen selbst.
Und aus Sicht des Arbeitgebers, hast du schon gesagt, geht es eigentlich darum, ich sag jetzt mal, individuell attraktive Plätze zu schaffen. Das heißt, das Gespräch mit der einzelnen Person hat Relevanz und jetzt nicht eins für alle. Ne? Also, wenn man so will, größerer Aufwand, aber die Chance, Leute länger zu binden. Was sind denn Faktoren, die nachweislich über die Arbeitszeitgestaltung, hast du angedeutet, also 4-Tage-Woche beispielsweise, späterer Beginn, darüber hinaus attraktiv sind?
Also die Arbeitszeit habe ich schon erwähnt als ein Faktor, also mehr Entscheidungsspielraum über die Arbeitszeit, mehr Entscheidungsspielraum über die Arbeitsgestaltung selbst auch. Und schwere körperliche Arbeit ist Gift für ältere Menschen. Das können wir in unseren Daten sehen. Ist ja eine Längsschnittstudie. Das heißt, wir verfolgen die Menschen ja seit 2011. Und da können wir eben sehen, dass wenn man da die älteren Menschen entlastet, dann ist es nur gut für sie. Aber insgesamt ist es ein Zusammenspiel von zahlreichen verschiedenen Faktoren, auch meiner privaten Umstände, die bestimmen, wann ich aus dem Erwerbsleben ausscheiden möchte oder dies plane oder manchmal auch, wie lange ich noch arbeiten kann, wenn ich zum Beispiel weitere Pflegeverpflichtungen habe, was ja auch so ungefähr 20% aller Frauen und jeder zehnte Mann hat, dann diese Faktoren spielen alle zusammen und deshalb ist es wichtig, dass das Gespräch tatsächlich mit jedem Einzelnen stattfindet. Aber das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein im Unternehmen, dass die Führungskräfte sich um jeden Einzelnen kümmern.
Ja, sollte so sein und auch individuelle Maßnahmen dann anbieten können, nicht nur individuell nachfragen. Dieses Wollen bezieht sich ja in zwei Richtungen, auch auf welche, die früher in Rente gehen wollen. Ist das, kann man im Umkehrschluss sagen, diejenigen, die bei denen nicht eingelöst wird, was sie bei der Arbeit möchten, die gehen dann tendenziell früher. Ist das so einfach?
Absolut, absolut. Da wird jetzt auch die anstehende Rentenreform nichts ändern. Die wird die Frist so ein bisschen hochsetzen. Aber das Grundprinzip, dass die Menschen so früh wie es geht aus dem Erwerbsleben rausgehen werden, das wird wahrscheinlich wird so bleiben.
Das heißt, die Arbeitgeber sind so gesehen am Drücker, ne? Also sie können was tun, sie sollten was tun, wenn sie Menschen länger halten wollen, wenn Fachkräftemangel, von dem immer wieder die Rede ist, nicht so schnell eintritt und die, die schon da sind, noch ein bisschen länger bleiben können. Haben wir noch was nicht angesprochen, was beim Wollen wichtig ist?
Naja, ich denke, wenn es jetzt ums Wollen geht, dann muss man vor allem sagen, dass die allermeisten nicht lange arbeiten wollen. Ich möchte einfach mal eine Größenordnung sagen. Das sind also 2/3, die sagen, sie wollen bis maximal 64 im Erwerbsleben bleiben. Und ich möchte auch sagen, dass das nicht etwa das ist, was sie später tatsächlich tun werden. Die allermeisten, das sieht man auch, je älter sie werden, umso mehr schieben sie das Datum nach hinten. Aber auch je besser die Arbeit wird, umso mehr schieben sie das ein Datum nach hinten. Aber die Unterschiede sind insgesamt sehr groß zwischen den verschiedenen Gruppen.
Dann lass uns jetzt mal auf den Aspekt arbeiten können schauen. Also da gehört sicherlich sowas wie Gesundheit dazu, dass ich mich körperlich dazu in der Lage fühle. Das ist extrem naheliegend. Welche Faktoren spielen noch eine Rolle, dass Menschen sagen, ich bin überhaupt dazu in der Lage? Also das ist Können ganz einfach, ja.
Also auch da sind natürlich zahlreiche Faktoren, die so zusammenspielen. Wenn wir die Frage nach dem Wollen stellen, dann wissen eigentlich fast alle eine Antwort drauf. Wenn wir die Frage nach dem Können stellen, da gibt es schon so ungefähr 5%, die dann sagen, weiß ich nicht, kann ich ja nicht beurteilen. Ne? Ich weiß doch nicht, wie meine Gesundheit später sein wird. Oder ich weiß auch nicht, manche denken, meinen mit dem Verstehen unterm Können ja auch, wie lange habe ich überhaupt noch die Möglichkeit. Und wird mein Arbeitgeber, wird er den Vertrag verlängern, den ich habe, wenn ich befristet bin, ne? Oder schmeißt er mich vielleicht raus, weil zurzeit die Älteren alle rausgeschmissen werden, nicht? Also, da sind so verschiedene, es ist für die Menschen schwerer, die Antwort darauf zu geben, aber meist ist es doch nah an der Gesundheit, das und natürlich an den Arbeitsbedingungen. Das wird auch oft genannt. Wir haben ja auch sogenannte qualitative Interviews geführt, also mit Menschen geredet und sie gefragt, was verstehen sie unter dieser Frage, und da kam eben auch raus, dass da auch die Arbeit natürlich eine Rolle spielt. Die haben die Menschen im Blick, wenn sie diese Frage beantworten.
Das heißt, wenn ich mich körperlich schon nicht ganz fit fühle und die Arbeit nicht attraktiv ist, meinen Interessen, meinen Fähigkeiten nicht entgegenkommt, fällt die Entscheidung umso leichter, früher auszusteigen. Aber beim Stichwort Gesundheit, wie viel Einfluss oder welche Möglichkeiten haben die Arbeitgeber da noch? Weil, ich sag mal, wenn du 60 bist, ist dein Gesundheitszustand vielleicht schon eine Folge dessen, wie du bis dahin gelebt hast.
Ich finde es ganz wichtig, dass auf die Gesundheit geachtet wird, aber ganz schon bei der Arbeit und die Gesundheitskultur übrigens ist sehr wichtig. Das haben wir rausgefunden, ist äußerst wichtig. Wenn ich ein Unternehmen hätte, würde ich schon versuchen, deutlich zu machen, dass mir die Gesundheit der Mitarbeitenden von Bedeutung ist. Aber wenn wir jetzt anfangen und glauben, dass wir mit betrieblicher Gesundheitsförderung auf einmal die Menschen noch länger halten, dann glaube ich, dass das also in dem Alter nicht mehr fruchten wird. Das, von daher denke ich, wir sollten lieber woanders ansetzen, wenn wir die Menschen tatsächlich halten möchten. Und das ist mehr so die Arbeitsgestaltung.
Als zentraler Hebel. Wenn wir jetzt von der anderen Seite wieder schauen, von denen, die in Rente gegangen sind, dann waren das ja erstaunlich viele, denen es gesundheitlich ziemlich gut geht.
Es ist so, dass von denen, die im Jahr 2018 noch erwerbstätig waren und die dann in Ruhestand gegangen sind, bei denen sieht man eine deutliche Verbesserung der mentalen Gesundheit. Das kann man auch als Honeymoon-Effekt bezeichnen. Und das finden wir also bei denen, die in der Freistellungsphase der Altersteilzeit sind. Das bezeichne ich auch als frühen Ruhestand, aber auch die Altersrente. Und das handelt sich hier um 63-Jährige. Ne? Und auch bei denen, die in Erwerbsminderungsrente gegangen sind, aber auf niedrigem Niveau. Aber vielleicht ist auch die körperliche Gesundheit interessant. Und da finden wir diesen Anstieg nicht so deutlich. Oder die körperliche Gesundheit ist nicht so leicht beeinflussbar wie die psychische oder die mentale Gesundheit. Und wir sehen sogar auch, dass die in der frühen Altersrente sind, auch im Vergleich zu den Gleichaltrigen, die nach wie vor in Erwerbstätigkeit sind, die haben eine etwas schlechtere körperliche Gesundheit. Die Gesundheit bestimmt nicht nur, ob ich in die Erwerbsminderungsrente gehe, sondern auch in die anderen Formen der Rente. Das zeigt auch die Evidenzlage insgesamt.
Ja, das ist hochspannend. Kommen wir an der Stelle arbeiten müssen nochmal drauf. Denn traurigerweise arbeiten ja viele von denen, die eigentlich aufhören müssten, aus gesundheitlichen Gründen länger, weil sie es aus ökonomischen Gründen müssen.
Ja, die Befunde sind da eindeutig und die sind jetzt nicht nur bei uns so, sondern die sind auch sonst so. Und das normalerweise spielt die Gesundheit ja schon eine Rolle bei der Beantwortung der Frage, wie lange ich arbeiten will beispielsweise. Aber bei denen, die sich einen frühen Ausstieg nicht leisten können, nicht mehr. Und zwar weder die psychische Gesundheit noch die körperliche Gesundheit. Die unabhängig von ihrer Gesundheit beantworten sie die Frage, wie lange sie arbeiten wollen. Das heißt, in Wirklichkeit ist das Müssen. Ja, die antworten fürs Wollen, aber in Wirklichkeit antworten sie fürs Müssen. Die sich den Ausstieg am wenigsten leisten können, die wollen am längsten arbeiten. Auch länger als die tolle Jobs haben und die sich einen Ausstieg sehr gut leisten könnten. Aber das ist dann doch dann meistens ein Müssen.
Und die sich finanziell leisten können, scheiden dann aus diesem Grund eben und auch nicht überwiegend aus gesundheitlichen Gründen aus.
Ja, der Haupttreiber ist die Selbstbestimmung. Wir haben ja dann wird die Gründe angeguckt, weshalb Menschen in den Ruhestand gehen. Und da zeigt sich, die Menschen möchten mehr Zeit für sich haben und für die Familie. Und dann ist es so, dass die Menschen auch die Möglichkeit haben, indem sie irgendeine Altersgrenze erreicht haben, die es ihnen ermöglicht, frühzeitig in den Ruhestand zu gehen. Die Gesundheit spielt schon eine Rolle, so bei 60%, also mit einer Rolle. Und die Arbeitsbedingungen dann auch irgendwo. Aber es ist nicht der Haupttreiber. Aber wir müssen uns eines auch bewusst machen. Viele Menschen, die eine gute Gesundheit haben, können auch wegen der Gesundheit rausgehen. Und zwar deshalb, weil sie die Gesundheit nicht ausreichend, weil sie Angst haben, dass die Arbeit die Gesundheit verschlechtert. Und auf zwei Arten. Nämlich erstens, dass die Arbeit dass sie Angst haben, dass die Arbeit selber der Gesundheit schadet. Insbesondere bei Arbeitsstress. Oder aber, dass sie nicht ausreichend Zeit haben, sich um ihre Gesundheit zu kümmern.
Und du hast ja schon mal angedeutet, zwischen dem, jetzt haben wir die Kategorien wollen, können und müssen eben in den großen Punkten angesprochen. Und dann gibt es noch einen Unterschied zu dem, was wirklich dann gemacht wird. Also wie die Menschen planen, was ist denn da der Befund und die Begründung?
Wir glauben ja immer, wir müssten der Politik sagen, wann gehen die Leute denn tatsächlich? Vielleicht müssen wir das gar nicht der Politik oder der Rentenversicherung sagen. Vielleicht ist es einfach für die Betriebe wichtig, dass sie ihre Menschen, die Beschäftigten motiviert halten und dass sie deshalb, vielleicht ist diese Erwerbsperspektive deshalb besonders wichtig. Aber trotzdem haben wir natürlich so den Drang, auch ein bisschen vorherzusagen, was wird eigentlich später passieren. Und da ist wahrscheinlich die Antwort auf die Frage, wann planen Sie in den Ruhestand zu gehen, ist wahrscheinlich diejenige, die dem realen Ausstieg am nahesten kommt. Auch die Antwort hierauf verändert sich dann ja mit der Zeit, das ist schon klar. Aber die wird wahrscheinlich am nahesten sein, das sagen jedenfalls Ergebnisse vom Deutschen Zentrum für Altersfragen hier in Berlin, die früher mal publiziert worden sind. Das werden wir aber auch in ein paar Jahren wissen.
Ihr wisst jetzt schon oder nach der neuesten Studie sehr viel besser, wann sich Menschen endgültig entscheiden, in Ruhestand zu gehen, mit wie viel Abstand vor dem realen Termin. Und das ist ziemlich zweigespalten, wenn ich das richtig erinnere. Also 44% 2 Jahre und früher und alle anderen, also eine Mehrheit recht knapp, also 1 Jahr bis sogar ein halbes Jahr vor dem Termin. Welche Erklärungen habt ihr denn dafür?
Es ist ein bisschen geteilt. Wir gucken halt auch ein bisschen, wie das aus Perspektive der Betriebe ist. Und was uns klar ist, dass die allermeisten erst kurzfristig zu den Betrieben, zu den Vorgesetzten gehen und sagen, wir wollen in Ruhestand gehen. Das heißt, in Wirklichkeit haben sie die Entscheidung schon deutlich länger vorher getroffen. Und das bedeutet für Betriebe natürlich, sie müssen es geschafft haben, vorher ein Vertrauensverhältnis aufzubauen mit den Beschäftigten, sodass es ihnen möglichst nicht erst ein halbes Jahr vorher sagen. Und das ist dann ein Moment, in dem, wenn der Vorgesetzte dann sagt, wir brauchen dich, in dem es einfach zu spät ist.
Ja, leuchtet ja auch ein, ne? Also wenn Betriebe das nicht proaktiv früher machen, neigen die Leute natürlich auch dazu, sich selbst zu entscheiden, wenn sonst keiner tut.
Hat ja auch ein bisschen Angst, dass man schon vorab ausgesteuert wird, nicht? Also wenn wir so vom sozialen Tod sprechen, dann ist das vielleicht so ein beruflicher Tod. Wenn ich einmal sage, ja, in einem Jahr bin ich weg, dann werde ich für bestimmte Maßnahmen und Projekte vielleicht nicht mehr berücksichtigt.
Klar, also wer das ausgesprochen hat, hat eine ausgesprochene, schwerwiegende Entscheidung getroffen und die wird von allen anderen gehört und umgesetzt. Ja, das ist mit Sicherheit richtig. Jetzt gibt's noch eine durchaus bemerkenswerte Kleinigkeit, aus meiner Sicht bemerkenswerte Kleinigkeit. Ihr habt formuliert, die Zufriedenheit mit dem Übergang beginnt nicht erst mit dem Ruhestand. Eine wertschätzende Verabschiedung aus dem Betrieb trägt oft dazu bei, dass ausscheidende Beschäftigten ihren neuen Lebensabschnitt positiv beginnen. Ist dieses, ja, neudeutsch Offboarding genannte Verabschieden oder der Abschied aus dem Beruf, ist das vielleicht eine Geschichte, die bisher ein bisschen übersehen wurde?
Ja, da habt ihr im Podcast ja auch schon einen wirklich stimulierenden Beitrag gemacht, der mich auch nochmal oder uns nochmal deutlich gemacht hat, wir müssen das Thema vertiefen. Das können wir auch, weil wir nämlich die Leute künftig ganz nah alle paar Monate befragen werden und dann können wir, wenn Leute im Übergang sind, können wir konkret ihre Erfahrungen dazu abfragen und auch die Bewertung der Verabschiedung. Das ist total wichtig. Und ich habe auch eine Kollegin aus Köln gebeten, doch künftig eben dieses Thema in der LEADER-Studie zu vertreten und bin da ganz froh drum, dass wir diese Zusammenarbeit da etabliert haben. Also danke für die Impulse dazu. Das Offboarding, also es gilt grundsätzlich, dass der Übergang so, möglichst so gestaltet sein soll, dass er, also man sollte ihn selbst unter Kontrolle haben. Ich habe ihn unter Kontrolle, wenn ich selbst bestimme, wann ich zu meinem Vorgesetzten gehe und wenn ich selbst bestimme, wie das auch stattfindet. Und das sollte für Unternehmen sehr wichtig sein, weil nämlich auch die Kolleginnen und Kollegen sehr aufmerksam gucken, wie die anderen verabschiedet werden. Und da sollte sich das Unternehmen keine Blöße geben. Und das ist aber genauso für die Menschen wahrscheinlich wichtig. So glauben wir. Wir können es noch nicht genau sagen. Aber ich glaube, später werden wir sehr viel dazu wissen. Das ist für manche könnte die Verabschiedung und ein Glücksmoment sein, eine tolle Zusammenfassung, etwas, was sie lange danach noch hochhält. Und für andere kann das ein traumatisches Erlebnis sein.
Ja, das ist echt ein Ding, wenn du sagst, da haben wir mit dem Podcast ein bisschen was auf den Weg gebracht.
Ja.
Bin ich glatt ein bisschen stolz drauf, werde ich Angelika Gassmann natürlich sofort sagen. Wir sind ja und bleiben auch an dem Thema dran. Aber ich finde es toll, wenn es dann auch eine Empirie dazu gibt, weil da gibt es bisher recht, recht wenig.
Eine andere Empirie, Stefan, wenn ich das hier einbringen darf, ist doch die Frage Vorbereitung auf den Ruhestand. Ist das eine fixe Idee von Beraterinnen und Beratern oder ist es tatsächlich erforderlich und wenn ja, bei wem?
Also ich finde es super, dass es untersucht wird, dass ihr das jetzt macht. Ihr seid meines Wissens die Ersten. Ich bin ja selber in diesem Feld unterwegs, Beratung, Übergang, Arbeit, Rente und ich finde, da braucht es mehr Wissen, mehr Empirie. Ja, großartig, dass ihr euch daran macht. Was ihr schon wisst, so viel ich weiß, ist, kennt die Gründe, warum Menschen länger als zum vorgesehenen Rentenantrittsdatum arbeiten oder nach Rentenantritt nochmal eine Arbeit aufnehmen.
Also das Hauptthema ist immer Selbstbestimmung. Also wenn ich selbst bestimmen kann, wie viel ich arbeite und wann ich arbeite, das sind die Hauptgründe dafür, dass die Menschen dann, dass sie bereit wären, möglicherweise doch länger arbeiten zu wollen. Ja. Und wenn wir die Leute fragen, warum arbeiten sie eigentlich im Ruhestand, dann ist der häufigste Grund ist dann Spaß bei der Arbeit und dann kommen die sozialen Kontakte und dann, weil ich eine Aufgabe haben möchte. Und das ist anders bei denen, die nicht arbeiten, aber gerne aber dann möglicherweise doch arbeiten würden. Und denen fehlen die sozialen Kontakte. Das ist für die der allererste Grund. Also die sind dann im Ruhestand und merken, da fehlt mir was und deshalb möchte ich dann zurück. Es ist gar nicht so der Spaß bei der Arbeit in gleichem Ausmaß.
Spannend. Also das Kollegennetzwerk als wichtige, vielleicht in dem Fall sogar wichtigste Gruppe, Freundeskreis, auch ein ganz spannendes Thema. Machen wir in der Staffel Beziehungen, kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Das heißt aber auch nochmal mit Blick auf, was können und sollten Arbeitgeber tun, wenn es eine so große Gruppe doch im zweistelligen 20er-Prozent-Bereich gibt, die arbeiten würden, wenn,
Ja, die Gruppe ist insgesamt viel größer. Also ja, also 75% sind entweder erwerbstätig, das sind jetzt vielleicht so knapp 20%, aber die restlichen, die sind, entweder suchen die schon oder aber, und das ist dann der größte Teil, die, wenn man auf sie zukommt und sie fragt und es würde passen, dann würden sie es auch tun. Das ist also, ist der Kreis ist riesig. Aber wenn Betriebe tatsächlich ältere Leute suchen, dann der allerbeste Weg wäre zu versuchen, die Menschen, die ausscheiden, zu fragen, ob sie nicht doch noch länger arbeiten wollen. Und das sollten sie natürlich auch dann frühzeitig tun. Und da, denn das ist wirklich einer der Erfolgsfaktoren, warum Menschen im Ruhestand arbeiten. Das ist, dass sie ununterbrochen erwerbstätig sind, und das machen sie dann aber nur zu ihren eigenen Konditionen. Das klappt übrigens sogar auch in der Pflege. Pflege ist ja anstrengend, das wissen wir alle, und die Menschen sind doch am Ende des Arbeitslebens dann doch schon ziemlich belastet, und trotzdem können sie noch arbeiten, wenn das zu den eigenen Bedingungen stattfindet, und das wissen die klugen Pflegedienstleitungen, gerade hier in Berlin, habe ich mit einigen gesprochen dazu, und die sagen, jede zweite ist bereit, das zu tun, aber zu eigenen Bedingungen. Das schließt auch nicht nur die Zeit und den Umfang ein, sondern auch, auf welcher Station sie arbeiten wollen.
Hast du eine Erklärung dafür, dass diese Erkenntnisse, dieses eigentlich naheliegende Wissen nicht genutzt wird oder so wenig genutzt wird? Ich finde es immer wieder frappierend und versuche es zu verstehen.
Nein, habe ich nicht. Ist schwierig, auch manchmal ein bisschen frustrierend, weil wir dachten, auch unser Wissen aufbereiten, wirklich auch für Betriebe ganz gezielt aufbereiten. Aber ich denke, da müsste man mal mit Psychologinnen und Psychologen reden, möglicherweise, um das zu verstehen. Oder der Druck ist einfach nicht groß genug bei vielen Betrieben. Aber ich möchte auch eines betonen, also wir lernen auch durch qualitative Studien, dass es Betriebe gibt, in denen es richtig gut läuft. Also wir müssen ja nicht so tun, als wäre alles schlecht. Überhaupt nicht, sondern aber im Großen und Ganzen gibt es auch eben viel zu viele Betriebe, bei denen solche Aspekte überhaupt nicht beachtet werden, obwohl man sie leicht beachten könnte.
Ja, es gibt ja im Herbst, eigentlich jedes Jahr im Herbst, seit 5 Jahren eine große Konferenz, Changemaker 50, wo es eigentlich genau darum geht, wie können Menschen länger im Betrieb gehalten werden, im Interesse aller Beteiligten natürlich. Da wird deine Forschung auch wieder zur Sprache kommen. Im Oktober ist das. Jetzt nochmal Blick in die Gegenwart. Wir sind im Spätsommer, in der politischen Sommerpause, die vielleicht gar nicht so eine große Pause wird, weil man währenddessen auch über Rente spricht, die ja noch in Arbeit ist. In der Rentenkommission waren Arbeitswissenschaftler nicht vertreten. Wie kann das sein?
Ja, das ist bedauerlich. Das ist sehr bedauerlich. Und wenn man jetzt die Empfehlungen auch anguckt, dann spielt eigentlich die Arbeit nur implizit eine Rolle. Und die Vorsitzende der Alterssicherungskommission, wie sie sich ja eigentlich nennt, die hat auch gesagt, dass jetzt natürlich die Betriebe gefragt seien, die Arbeit so zu verbessern, dass die Menschen die Voraussetzungen erfüllen, damit das, was dort eben geplant und an Anregungen erfolgt ist, damit das auch tatsächlich erfüllt werden kann. Aber ich glaube, dass ein Appell von einer Kommissionsvorsitzenden natürlich nicht ausreichen wird, um die Betriebe zu motivieren. Ich finde ehrlich gesagt, dass der Staat hier gefragt ist und dass der Staat zusehen sollte, wie er so regulieren kann, dass die Arbeit in vielen Betrieben besser wird. Ein Punkt ist zum Beispiel die Aufsicht. Die staatliche Aufsicht ist in den letzten Jahrzehnten enorm zurückgefahren worden. Es gibt so ein Ziel, dass 5% aller Betriebe im Jahr besichtigt werden sollten. Und dieses Ziel wird nicht annähernd erreicht. Und ich finde, dass die Öffentlichkeit, dass die Arbeitswelt ein Recht darauf hat, dass der Staat hier seinen Verpflichtungen nachkommt. Das ist nur eine Möglichkeit. Ich finde, der Staat insgesamt sollte da kreativer werden.
Die Rentenkommission war ja stark von Volkswirten bevölkert, um es mal aufzugreifen. Das ist sozusagen ein wenig der wissenschaftliche Antagonismus zur Arbeitswissenschaft, kann das sein?
Wir hätten uns gut ergänzt. Ja.
Sag doch mal, was findest du als Arbeitswissenschaftler gut von dem, was da auf dem Tisch ist?
Also unter anderem finde ich, also diese Regelung, diese Übergangslösung für Menschen, die gesundheitliche Belastung haben und deshalb ihren Job nicht mehr ausführen können, das finde ich, ist zwar nicht die optimale Lösung aus meiner Sicht, aber es ist eine sehr gute Lösung. Und ich weiß auch, dass da die Gremien dran sitzen und darüber reden, wie man dieses umsetzen kann. Das ist überhaupt nicht leicht, aber die geben sich ernsthaft Mühe. Und das wird vielen Menschen, die ich so als die Verlierer grundsätzlich sehe, in unserer Arbeitswelt, das sind die solche Jobs haben, die sie mit nachweislich krank machen, ohne dass sie davon jetzt eine Berufskrankheit bekommen, nicht? Aber die haben trotzdem gesundheitliche Einschränkungen. Das sind zum Beispiel die schwer körperlich arbeiten, auch Handwerk beispielsweise, aber auch Pflege, Altenpflege auch. Und für diese Menschen gibt es dann wenigstens, wenn die Gesundheit nicht mehr so in dem Alter schon nicht mehr mitmacht, gibt es dann Wege, halbwegs mit Respekt aus dem Erwerbsleben frühzeitig rauszukommen und eine volle Rente dann auch in Anspruch nehmen zu können.
Und wenn du jetzt auf den letzten Meter im parlamentarischen Verfahren noch einen Wunsch frei hättest, welcher wäre das?
Ja, dann hätte ich tatsächlich mir gewünscht, eine Berücksichtigung der Arbeitsqualität selbst in unserem Land.
In einem konkreten Vorschlag?
Naja, einen konkreten Vorschlag habe ich gemacht, man könnte es aber auch anders machen. In Schweden, das ist ja ein Land, in dem ich mich ganz gut auskenne, wo ich selber auch geforscht habe zum Thema Arbeit und Gesundheit und einige Jahre gelebt habe. Und dort hat halt jedes Unternehmen eine Personalvertretung, deren Aufgabe es ist, sich auch um die Arbeitsqualität zu kümmern. Und wenn was im Argen liegt, dann wird interveniert. Und das bedeutet, dass dort schlechte Arbeit gar nicht so akzeptiert ist oder toleriert wird, wie bei uns. Und das wäre natürlich, das ist eine unrealistische Lösung für Deutschland, eine politisch nicht durchsetzbare, aber es wäre eine Lösung. Aber ich denke, man sollte noch über mehr nachdenken. Also zum Beispiel gibt es Lösungen in den Niederlanden, 80-90-100 Regel, die Leute arbeiten 80%, sie kriegen 90% ihres Gehalts, werden aber 100% ihrer Rente bekommen. Das ist eine staatlich unterstützte Lösung im Metallbereich. Das gibt es in Deutschland, glaube ich, nur in absoluten Ausnahmefällen. Aber das könnte man, sowas könnte man ja einführen für bestimmte Branchen oder für bestimmte Tätigkeiten. Das würde die Menschen, glaube ich, spürbar entlasten und wir wollen auch genau sowas dann erfragen. Es würde wahrscheinlich dazu führen, dass die Menschen dann auch länger im Erwerbsleben bleiben könnten. Also, aber ich finde nicht, dass es die Aufgabe der Wissenschaft ist, jetzt der Politik alle Lösungen anzutragen und dann würde die Politik möglicherweise eine nach der anderen begründet ablehnen, weil sie schwierig sind. Alle Lösungen sind total schwierig. Sondern ich finde, dass da die Politik in der Pflicht steht, sich selbst auch Gedanken zu machen, wie man die Arbeitsqualität in unserem Land hochhalten kann, statt sie schlecht zu reden.
Schlusswort beim Thema zur Sache und Schlussfragen, die wir allen Gästen stellen. Was hast du in letzter Zeit zum ersten Mal gemacht?
Zum ersten Mal habe ich mich gefragt, ob ich nicht schon früher aus dem Erwerbsleben aussteigen sollte.
Nein.
Ja doch, tatsächlich. Es ist wahnsinnig.
Ganz anders?
Ja, naja, ich meine, es ist unheimlich anstrengend, eine solche Studie zu managen und die Finanzierung zu sichern, die datenschutzrechtlichen Anforderungen alle zu erfüllen. Und das zieht sich schon ganz enorm lange hin, schon seit über 1,5 Jahren. Ich bin sicher, dass ich das nicht werde, aber ich kann eines sagen, wenn im Oktober dann die Finanzierung voll gesichert ist der nächsten LIDA-Welle und wenn wir dann den Fragebogen für die LIDA-Haupterhebung, wenn wir das dann eingereicht haben, dann werde ich nochmal mein Arbeitsleben ein bisschen überdenken und versuchen, alles ein bisschen entspannter zu nehmen.
Wow. Das ist ja wirklich eine Überraschung. Ich frage trotzdem noch die letzte Frage. Gibt es etwas, mit dem du bewusst aufgehört hast in letzter Zeit, also etwas zum letzten Mal gemacht hast?
Ich hoffe, dass ich aufgehört habe, keinen Sport zu betreiben. Also ist ein ganz ähnlicher Aspekt.
Doppelte Verneinung. Oder aus einer doppelt negativen Hoffnung wird eine positive. Ja, ich drücke die Daumen, dass das umsetzbar ist und bin sehr, sehr gespannt, was dieses erste Mal, was du da ausgesprochen hast, welche Folgen das haben wird. Die LEADER-Studie Leben in der Arbeit, die du seit 2011 machst, ist eben der Goldstandard, um die Argumente fürs in Arbeit bleiben können und in Rente gehen wollen und auch können aufgearbeitet hat im wahrsten Sinne des Wortes. Und du hast angedeutet, dass das auch mit heftiger Arbeit verbunden ist in der Arbeitswissenschaft.
Danke, dass ich es einmal sagen durfte. Aber insgesamt macht es wahnsinnig viel Spaß und vor allem die Motivation ist die, es wird gut sein für die Beschäftigten.